Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Reflexe. Am vergangenen Sonntag ist der Schriftsteller Jörg Steiner im Alter von 82 Jahren in seiner Heimatstadt Biel gestorben. Aus aktuellem Anlass wiederholen wir deshalb heute eine Passagesendung, die 2010 zu seinem 80. Geburtstag ausgestrahlt worden war. Unter dem Titel «Erzählen heißt Leben gewinnen». Seit seinem allerersten Roman «Strafarbeit», erschienen 1962, hat Jörg Steiner immer wieder beschrieben, was uns einpasst, anpasst und reduziert. Gleichzeitig hat er sein Publikum stets auch dazu eingeladen, andere Wege zu gehen als die vorgegebenen. Deshalb heißt Jörg Steiner lesen Alternativen erleben. Fantasievolle, kleine Fluchten. Zu hören ist das auch im Gespräch, das Literaturredaktor Felix Schneider mit Jörg Steiner vor gut 2 Jahren in Biel geführt hat.
Biel, erster Stock eines Altstadthauses, Montag, den 4. Oktober 2010, im Arbeitszimmer von Jörg Steiner.
Gesundheit, hast du dich verkältet?
Nein. Das ist der Höhenunterschied. Hier ist Stock.
Jörg Steiner, also erstmal wirklich vielen herzlichen Dank. Ich weiß, Sie machen das eigentlich nicht so
vorhin gerne, hast du gesagt, jetzt sagst du Sie. Ja. Wie machen wir das jetzt? Machen wir das ehrlich oder machen wir Sie?
Ehrlich wäre du, ne?
Ehrlich wäre du, aber es ist nicht üblich.
Ja.
Es wundert mich immer, dass Leute, die Dudes-Freunde sind, wenn sie ein Mikrofon vor sich haben, Sie sagen. Und dann denke ich, ich soll denen etwas glauben. Als Hörer.
Dann bleiben wir einfach von du.
Zum Beispiel einmal könnten wir noch das versuchen.
Einverstanden. Ich möchte gerne wissen, womit du dich in den letzten paar Wochen, vielleicht Monat, befasst hast. Ich habe mir oft vorgestellt, der sitzt da in Biel, der denkt, der sieht, der empfindet, der liest. Was eigentlich?
Befasst, hast du gesagt, mit was ich mich befasst
was
habe.
Was dich beschäftigt hat.
Das ist nicht dasselbe. Beschäftigt oder gedacht oder befasst, das sind 3 völlig verschiedene Sachen, lieber Felix. Beschäftigt habe ich mich mit meinem Atmen. Du wirst es hören oder man wird es hören. Ich muss so reden, wie ich das machen kann mit meinem Atem. Ich habe ein bisschen Mühe, Atemschwierigkeiten, eine Art Asthma. Und das prägt auch die Gedanken. Also das prägt wirklich den ganzen Ablauf eines Tages zum Beispiel. Das ist so etwas Selbstverständliches, meint man, das Atmen. Und wenn es das dann nicht mehr ist, dann ist es tatsächlich so, dass man etwas dabei begreift, was man nicht wusste, nämlich, dass man auch denkt, wie man atmet, zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht esoterisch, ich sage das einfach so aus täglicher Erfahrung, zum Beispiel beim Gehen. Und beim Schreiben, wenn ich hin und wieder etwas schreibe, was vorkommt, irgendwelche Texte, dann habe ich sie nur noch mündlich im Ohr. Nämlich, weil ich rede beim Schreiben. Und ich merke einfach, dass ich jetzt anders schreibe, weil ich anders rede und anders atme.
Du hast schon früher die Texte, die du geschrieben hast, mündlich gesprochen.
Das habe ich oft gemacht, ja.
Und jetzt hat sich der Rhythmus verändert.
Es verändert sich die Geschwindigkeit, der Rhythmus, die Tonalität auch, denke ich. Weiß ich aber nicht, weil ich mich ja nicht selber höre. Es wird langsamer. Um die Wahrheit zu sagen auch, es wird schärfer und genauer.
Ist das langsamer werden dein Prozess oder ist es so, dass die Welt schneller geworden ist?
Es ist wohl beides, denke ich. Aber jeder, der jetzt vielleicht, oder jede, die uns jetzt vielleicht zuhört, könnte ich jetzt mal einladen, einfach selber beim Atmen auf sich zu achten und vielleicht während des Zuhörens mitdenken, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und es wird auch das Hören verändern, dieses Bewusstsein des Atmens, ohne irgendwelche Theorien dran zu hängen. Einfach nur so gesagt, ganz einfach.
Das leuchtet mir ein. Sprechen ist doch eine Form des Ausatmens.
Ja, und da wirst du etwas feststellen. Das Einatmen ist viel leichter. Die Schwierigkeit, die man hat, wenn man sagt, ein bisschen asthmatisch, ist eigentlich, dass man das Ausatmen besser erkennen muss in sich. Du kannst es einmal üben heute Abend, nicht jetzt.
Ja, ich denke gerade an diese Situationen, wo man das Gefühl hat, keine Luft zu kriegen. Für mich ist das keine Alterserscheinung.
Nein, nein, ich sage nicht. Habe ich jetzt von Alter etwas gesagt?
Kennst du das auch aus deiner Jugend, keine Luft zu kriegen? Weil das scheint mir etwas, was bei deinen Figuren durchaus vorkommt.
Ja, das kenne ich auch. Aber das andere ist mir jetzt eben wichtiger geworden, nämlich das Nicht-Ausatmen-Können. Natürlich, das Luftkriegen ist etwas Einfaches zu begreifen. Wenn ich dich erschrecke, ist deine Reaktion ein tiefes Einatmen, ein stoßweises, sofortiges Bereitmachen zur Flucht. Das ist das Ausatmen nicht. Wenn ich sage, er kriegt keine Luft, heißt das, er ist nicht bereit, er kann nicht fliehen, er kann nicht weg. Das würde man wahrscheinlich von einem Raubtier nicht sagen, es kriegt keine Luft, aber vom Beutetier schon. Ich weiß es nicht, ich sage es nur so. Habe es mir nie überlegt.
Das ist für mich ein Grundthema von ganz vielen deinen Texten, die Flucht, die Fluchtfantasie, dieses keine Luft kriegen, deswegen weg müssen. Und gleichzeitig habe ich bei jedem deiner Texte, die ich gelesen habe, das Gefühl, dass ich nachher etwas besser, etwas freier atmen kann.
Das ist doch schön.
Wie das miteinander zusammenhängt, weiß ich noch nicht so ganz genau.
Aber das gefällt mir natürlich, ja, das gefällt mir natürlich sehr. Und da würde ich nicht widersprechen.
Der Mensch als Beutetier. Gepackt, gefangen, verstrickt in Gewohnheiten und Anstandsregeln, in Ökonomie und Politik, in Institutionen und Traditionen. Aber das Beutetier träumt. Bunte Träume von Flucht und Freiheit, von Schönheit und Leben. Und gelegentlich wagt es Fluchtversuche. Das Beutetier und seine Fluchtfantasien, das scheint mir ein zentrales und aktuelles Thema von Jörg Steiners Werk. Ein Werk, das er seit Ende der 50er Jahre entwickelt hat, langsam, beharrlich, eigenständig. Schon die Titel, unvergesslicher Steiner-Sound, zum Beispiel Strafarbeit, ein Messer für den ehrlichen Finder. Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikrikri. Schnee bis in die Niederungen, das Netz zerreißen, Olduvai. Wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch? Ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean. Woher aber kommt das Gefühl, ein Beutetier zu sein, keine Luft zu kriegen, fliehen, das Netz zerreißen zu müssen?
Natürlich, wer hat das nicht erlebt, dass das Kind Fluchtgefühle hatte und nicht weg konnte, in der Schule zum Beispiel oder auch bei Eltern? Oder alle Linkshänder, die in meiner Generation umerzogen wurden mit Handschuhen. Man sagt ja nicht die linke Hand und die rechte Hand. Man sagte ja die böse Hand und die gute Hand. Also wenn man schon als kleines Kind dauernd mit der bösen Hand grüßt und dauernd wegen der bösen Hand komisch angeschaut wird, dann hat man schon das Gefühl, ja, was soll ich denn da machen? Ist das so eine Art Auswegslosigkeit? Ich bin jetzt Rechtshänder geworden, sozusagen, fast. Nicht ganz, aber fast.
Du bist ursprünglich Linkshänder und bist umgezogen.
Ja, ja, ich mache aber keines. Ich sage ja, das wäre jetzt schon Fantasie, da jetzt hinterher noch. Ich frage mich nur, Ich frage mich das allerdings, warum musste ich Geige spielen und nicht Klavier? Klavier wäre ja einfacher gewesen mit Links- und Rechtshand. Geige für Linkshänder gab es nicht. Ich frage mich, ob es sie jetzt gibt. Ich denke aber immer noch nicht. Aber ich weiß es nicht. Man muss sie dann einfach auf die andere Seite nehmen. So.
Du musstest Geige spielen, hattest du damals schon?
Nein, nein, ich musste nicht. Ich wollte das dann schon auch. Das war aber nur eine halbe Geige, da war es ein bisschen leichter. Halbe Geigen sind einfach ein bisschen kleiner, verstehst du?
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht immer so genau wusste, was ich will und was die Erwachsenen wollten. Ich wollte, glaube ich, viele Dinge, die ich eigentlich nicht wollte.
Ja, Geige spielen wollte ich auch. Das hat nämlich geheißen, dass ich nicht zu den Pfadfindern musste. Geigenunterricht war am Samstagnachmittag. Da war meine Mutter einverstanden, dann konnte sie mitkommen. Sie war ein bisschen verliebt in den Geigenlehrer. Wunderbar. Und dann haben die oft zusammen gespielt, sie Klavier, er Geige. Und das war dann meine Unterrichtsstunde. Ich hörte einfach zu. Und so wollte ich schon Geige spielen, auf diese Weise.
Warum wolltest du nicht zu den Pfadfindern?
Ja, jetzt kommst du wieder mit dem alten Lied. Ja. Ich wusste nicht, was ich da sollte. Turnen oder was, ich hatte keine Ahnung. Das hat mich nicht interessiert einfach. Ich glaube nicht, dass die viele Bücher gelesen haben, damals, die Pfadfinder. Und ich war halt ein Leser, seit ich lesen kann.
Hast du Erinnerungen an diese ersten Lektüren?
Ja, das fängt natürlich sehr früh an. Ich habe nicht Erinnerungen an Inhalte, zum Beispiel eher nicht so. Könnte ich zwar auch sagen, ja, könnte ich auch. Aber die Welt, die aufgeht beim Lesen lernen, die ist ja nicht abgeschottet von der Welt, in der du lebst. Und die Welt, in der ich lebte, 1936, 37, 38, als ich in die erste und zweite und dritte Klasse ging, das war eine Welt des Vorkrieges und der Krieg war schon da. Und dann kam er auch. Und mit der Verdunkelung und mit all diesen Sachen. Und ein Kind, das las oder lesen durfte oder lesen konnte, das war eigentlich immer halb zwar in diesem Krieg drin, der die Schweizer durchaus beschäftigt hat, gegen der Meinung, die man heute so hat. Die Angst in der Schweiz war eine reale Angst. Die Angst meiner Eltern war eine reale Angst. Der Hunger meiner Mutter war real. Sie hatte keinen Zugang zum schwarzen Markt. Wurde auch Tuberkulose. Während des Krieges hatte sie Tuberkulose. Mangelerscheinung. Und ich war behütet in auch der Welt der Bücher. Also es war eine Zuflucht. Du hast nur von Flucht gesprochen. Ich spreche eher von Zuflucht.
Eine ganz banale Frage zu der materiellen Grundlage. Wovon hat denn die Familie gelebt?
Ja, mein Vater hatte schon eine Stelle, aber es gab halt nichts eigentlich zu kaufen, außer was du auf Lebensmittelkarten hattest. Wir hatten eine Rationierung, in der Schweiz auch. Und es waren nicht große Mengen, die man da bekam, ich weiß es schon noch.
Also du beschreibst eigentlich diese Kriegssituation als eine Situation der Angst, die das Kind genau gespürt hat.
Jedenfalls das Lesen als Zuflucht vor dieser Angst, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja. Das sind meine Leseerlebnisse, die Sicherheit aus der Angst zu kommen, aus der Ungewissheit und plötzlich bist du zum Beispiel in Argentinien. Oder du liest ein Buch, von dem du überhaupt nichts verstehst. Das war sehr interessant für mich. Mit 14 Jahren Faust I von Goethe und nichts verstehen. Eine Welt der Erwachsenen, die so sein kann, die man nicht versteht, aber die keine Angst macht, im Unterschied zu der Welt, die um dich herum ist.
Finde ich jetzt spannend, weil man normalerweise ja sagt, das Kind soll nur lesen, was es auch versteht.
Ja. Ja, man sagt so vieles, ja. Das Kind sollte lesen überhaupt, es sitzt immer nur vor dem Computer. Da gehört es ja auch hin, im Übrigen. Außerdem kann es lesen und es liest auch, auch wenn es die Alten gar nicht wissen. Vielleicht lesen Kinder heute mehr als ihre Eltern. Das kann schon sein, ich weiß das nicht, aber eigentlich weiß ich es schon. Es gab immer in jeder Klasse, die ich selber hatte, ich war ja auch Lehrer, Drittklässler, Viertklässler, gab es immer die sogenannten Leseratten, Mädchen und Buben, vollkommen vergiftete Leserinnen und Leser. Also, das gibt es heute auch noch. Aber das hatten die Eltern gar nicht so gern. Es ist eine Lüge, wenn man das meint. Die Leute verstehen Lesen nur als Aneignen von Wissen, um besser weiterzukommen und um bessere Noten zu haben, eine bessere Karriere. Es wird dann ein Ingenieur aus einem Techniker, wenn er nur das Richtige liest. Aber das Richtige ist eben gerade das, was mit Lesen nichts zu tun hat.
1962 erscheint Jörg Steiners erster Roman »Strafarbeit«. Das literarische Umfeld ist abgesteckt von Otto F. Walters »Der Stumme« 1959, Kurt Martis »Dorfgeschichten« 1960 und »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen« von Peter Bixel 1964. In Steiners Roman erzählt ein Strafgefangener die Geschichte seiner Flucht, genauer Geschichten rund um seine Flucht. Sie hören einen Auszug aus Steiners Strafarbeit, gelesen von Christoph Gaukler. Die Insassen der Anstalt Brandmoos sind zur Heuernte eingesetzt.
Hagel war gefallen, die zerschlagenen Bäume dampften und ein unbeschreiblicher Geruch erfüllte die Luft. Wie ein Traum begann das, was ich mir monatelang während Tagen und Nächten zur Wirklichkeit geträumt hatte. Ich ließ mich vom Wagen gleiten, steckte das aufgeweichte Brot, den nassen Käse aus dem vergessenen Henkelkorb ein und lief weg. Einmal schaute ich zurück. Vor die Heuwiese hatten sich zwei Höfe geschoben. Die Heuer hatten ihre Schlupfwinkel verlassen. Ich hörte sie nach den Pferden rufen und ich wusste, dass sie mich nicht vermissten. Jemand, den ich nicht sehen konnte, hob ihnen die Lasten von den Gabeln und die Bündel schienen sich von selbst auf dem Wagen zu verteilen. Rasch drückte ich mich am letzten, frisch angesetzten Miststock vorüber. Da empfing mich ein leises, kehliges Knurren. Ich blickte nur langsam auf und sah den Köter. Hässlich, gelb, sprungbereit, mit weit vorgestrecktem Hals auf mich herablinsen. Ich hasse Hunde, diese Allesfresser, Verräter, Heuchler, Plumpfüße, Lügenzuträger, Baumpisser, Meutentiere, Hasenhetzer, Spurensucher, Schwanzwedler. Sie hassen mich. Der da bellte nicht. Er hielt den Schwanz steif vom Körper weggestreckt, ließ mich nicht aus den Augen, beachtete das gackernde Huhn nicht und auch nicht den absteigenden Gockel. Aber ich war nicht wehrlos, wie er glaubte. Am Weg lagen rote Kiesel. Ich war entschlossen, ihn, wenn er angriff, zu steinigen, ihn im Steinhagel zu erschlagen, ihn in Stein einzumauern. Er kam. Über meiner Hand war seine Zunge schon. Meine Finger wurden nass und warm und ließen den Kiesel fahren. Gebückt kniete ich vor ihm und er leckte mir die Hände. Weil niemand mich sah, bestieg ich ihn wie einen Gaul. In schaukelndem Trab trug er mich erst am Waldrand entlang, später auf grasbewachsenen Feldwegen und endlich auf der asphaltierten Hauptstraße der Stadt zu. Freilich gab es Aufläufe. Männer traten vors Wirtshaus, Frauen ließen ihre Jäthacke fahren und kamen an den Gartenzaun, ein ungläubiges Staunen im Gesicht. Autos fuhren langsamer, die Fahrzeugführer ließen ihre Motoren aufbrüllen, schalteten den zweiten Gang ein, gaben Lichtzeichen oder hupten wild. Uns entgegen stiegen auf Fahrrädern Arbeiterschwärme. Kinder rannten uns nach und versuchten, den Hund am Schwanz zu packen. Ich hielt mich im Fell hinter seinen Ohren fest und gab mir Mühe, die Beine nicht am Boden nachzuschleifen. Durch die rostige Kurve schob sich ein kreischendes Schmalspurbähnchen und nahm mir für einen Augenblick die Aussicht auf den nahen, zuckergussfarbenen See. Hechte soll es da geben, sagte B., und 200-jährige Welse. Der Hund überquerte die Gleise, trug mich die Böschung hinunter, patschte durch schlammiges Schilf und gewann schwimmend das offene Wasser. Im Brandmoos hatten wir oft gebadet, aber in den Brandmoossommern hatte ich nicht schwimmen gelernt. Ich erschrak, als mich der Hund ins Wasser trug, bedeckte seine Augen mit den Händen, um ihn zur Umkehr zu zwingen, ließ ihn dann gewähren, aus Furcht abgeworfen zu werden. Geschickt wich er den ankernden Booten aus, bevor die Fischer uns sichteten. Ein Schwan, der zischend aus dem Schilf gefahren war, kehrte zum Nest zurück. Wir durchstießen Hechtenkraut. Das Wasser war vielleicht nicht tief. Pfahlbauer hatten einmal hier gewohnt, hatten Farnkrautlasten im Einbaum ins Lager geführt. Weiter rückte das Ufer ab. Der Hund arbeitete unermüdlich, lag schwer im Wasser, schnappte von Zeit zu Zeit keuchend nach Luft. Manchmal änderte er plötzlich die Richtung, als folge er einem genau festgelegten Plan. Manchmal gar kehrte er im Bogen auf unsere Spur zurück und berichtigte sie. Er schien einem Kurs zu folgen, der ihm im Blut lag. Erinnerung schien ihn zu leiten. Er war der Geist eines Dampfers, der Berner, war auf ihr gefahren, eingeschlossen im Kohlenkeller, Glücksbringer der Matrosen, Liebling der Buffetdame am verchromten Kaffeetisch, närrisch im Frühling, wenn der Kapitän die ersten Rosskastanienkerzen mitbrachte, winselnd unter den Flüchen, den Fußtritten, dem heißen Öl im Sommer. Schwalben strichen über uns hinweg, die Fische sprangen nach den Mücken. Auf einmal hatte ich in meinen Beinen das Gefühl der Freiheit. Jetzt wurde im Brandmoos gegessen. Die Jungen sammelten sich im Korridor, Gruber prüfte ihre Hände auf Sauberkeit. In der Reihe gab es Lücken. Götz und Schunter waren noch im Rossstall. Müller Klein fütterte die Schweine. Aus dem Keller kamen laut lärmend Himp und Rot. Und noch ein Platz war frei. Mein Platz. Vulkan fehlte. Ihm war die Flucht geglückt. »Wir werden ihn in den nächsten Tagen beibringen«, brüllte der Verwalter. »Verlasst euch drauf, Burschen! Bis dahin wird von ihm nicht gesprochen!« Aber Vulkan war auf hoher See. Ein Wellenreiter, ihr Landratten. Ich sprach laut. Ich sprach für sie, die sich jetzt das Tischgebet anhören mussten, stehend vor dem mit dampfenden Kartoffeln gefüllten Teller, vor der noch leeren Ohrentasse. Ich sprach für sie, für die Bettnässer, die vom Verwalter in die Fensterecke gestellt wurden, Gesicht zur Wand gerichtet, Hände auf dem Rücken. Der See verlor sein letztes Licht an die Dämmerung. Vor uns streute ein Leuchtturm rote Bänder über den Damm und ins Wasser. Der Hund hielt auf ihn zu. Seine Kraft ließ nach. In der Nähe ragte ein geborstener Betonpfeiler aus dem Wasser, und da berührten meine Füße die ersten glatten Steine. Vorsichtig zog ich mich an der eingemauerten, rostigen Leiter in die Höhe. Als ich in Sicherheit war, fasste ich den Hund am Halsband, um ihn heraufzuziehen. Er befreite sich tauchend. Das Wasser plätscherte kaum, als er davonschwamm. Ich sah ihn noch, den rasch sich auflösenden Schatten im leichten Dunst, der sich zwischen Luft und Wasser gebildet hatte.
Als der Roman Strafarbeit erschien, arbeitete Jörg Steiner auch als Lehrer. Bekannt wurde, und das könnte zu Kurzschlüssen zwischen Steiners erlebter und erfundener Welt verleiten, bekannt wurde, dass er schwierige Kinder unterrichtet hat.
Nur ein Jahr lang waren es sogenannte schwierige Kinder, einfach aus schwierigen Verhältnissen stammende normale Kinder waren das. Ein Jahr lang, aber nachher nicht mehr. Nachher waren es Kinder, wie halt Kinder zur Schule gehen. Die haben wahnsinnige Texte geschrieben für mich, habe ich einige davon noch aufbewahrt. Ich habe das gern gemacht. Das war nicht einfach ein Zwangsberuf, weil man nicht vom Schreiben leben kann. Dass man vom Schreiben leben könnte, das habe ich mir jedenfalls in den 50er und 60er Jahren überhaupt nicht vorstellen können oder auch gar nicht dran gedacht. Und mit diesen Kindern haben wir zusammen, ich mit ihnen und sie mit mir, wir haben ziemlich viel gelacht zusammen. Und von Motivationsproblemen kann man da nicht sprechen. Die hatte ich, nicht sie. Sie wussten schon, was machen. Ich musste immer überzeugt werden davon.
Was wollten diese Kinder denn machen? Welche Vorschläge haben sie denn gemacht?
Also die Kinder wollten zum Beispiel Geschichten schreiben und sie am Samstag vorlesen, was sie geschrieben hatten. Aufsätze oder so etwas sind das nie gewesen, das habe ich gar nicht gekannt, sondern die wollten, die haben das selber gemacht, selber inszeniert auch, inklusive die Lesungen, das war eine wichtige Sache. Und dann, ich war Lehrer am Bielersee, Nidau, lange Jahre. Nidau liegt am See, besser als Biel. Nidau ist eine Stadt am See, Biel ist das nicht. Und wir gingen vielleicht 4-mal in der Woche schwimmen. Das war eigentlich die Hauptsache. Das Schwimmen lernen war wichtig. Schreiben und schwimmen, würde ich sagen. Da waren sie spitze. Das wollten sie auch gern. Und alle Kinder wollen gerne turnen. Da hatte ich dann wieder eben meine Mühe. Da war ich dann nicht leicht zu motivieren. Aber sie machten das schon selber.
Ich sehe, du bist ein begeisterter Lehrer gewesen. Du hast den Lehrerberuf ausgeübt bis zur Pensionierung.
Nein, nicht ganz, nicht ganz. Nein, nein, schon nicht ganz. Aber ja, ich lasse mir das nicht nehmen. Das war nicht einfach nur ein Brotberuf oder so etwas Blödes. Das hätte ich ja nicht ausgehalten. Ja, die Begeisterung der Kinder, das war etwas, was mir sehr fehlt. Das ist wahr.
Wie war das Wechselspiel zwischen Lehrer und Schriftsteller?
Ja, es war eigentlich kein Wechselspiel. Es war im Grunde genommen so, dass ich halt immer nur 4 Jahre in der Schule war und dann wieder 1 Jahr oder 2 nicht. Von Anfang an war das so. Und ich hatte auch nicht eine volle Stelle. Also heute wäre ich ein vollkommen untragbarer Lehrer. Das musst du wissen. Solche Lehrer würden heute 3 Tage nach Stellenantritt rausgeschmissen. Das ginge nicht mehr.
Begründung?
Keine Begründung. So wie die Welt heute ist und was die machen müssen und wie die drangsaliert werden mit Administrationen, mit ihren Computern. Nein, das könnte ich mir alles nicht vorstellen.
Also du willst sagen, du hattest sehr viel mehr Freiheit. Du konntest sehr viel mehr machen, was du wolltest im Unterricht. War weniger reglementiert. Ist es das?
Ja, auch, ja. Es war einfach völlig eine vollkommen andere Zeit. Das 20. Jahrhundert ist vorbei. Es ist wirklich vorbei. Und das Neue ist nicht mehr meins. Also so viel Zukunft habe ich nicht.
Für Kinder und Jugendliche habe er 7 Bilderbücher verfasst, sagt Steiner. Die seien heute in Vietnam, in China, in Japan erhältlich, übersetzt in vielleicht 15 Sprachen, Auflagenhöhe vermutlich 500.000. Aber bei Zahlenangaben ist Steiner unzuverlässig und bemerkenswerterweise täuscht er sich nach unten, zu seinen Ungunsten. Ich zähle zum Beispiel mindestens 9 Bilderbücher. Und wenn Steiner sagt, er habe gelesen »Wer tanzt schon zu Musik« von Schostakowitsch, eine Erzählung, die nun im Taschenbuch erscheint, sei 10.000 Mal verkauft worden, so ist auch das untertrieben. Im Katalog von Suhrkamp, den wir nach langem Suchen finden, steht 20.000 verkaufte Exemplare. Als nächstes bitte ich Jörg Steiner, sich an seine Schriftstellerfreunde von damals zu erinnern, zum Beispiel an Otto F. Walter.
Ich könnte jetzt die Erinnerungen hervorholen von den Autoren meiner Generation, die nicht mehr da sind. Max Frisch, Otto Walter, andere, viele. Doch solche, die völlig vergessen sind, fast alle Autoren, die in den 50er Jahren in der Zeitschrift Hortulus von Hans Rudolf Hilti publizierten, sind vollkommen vergessen. Viele von denen, mit denen ich die 60er Jahre erlebt habe, die ja auch Umwälzungsjahre waren, ein bisschen schneller als die vorherigen, als die 50er nämlich. Jedenfalls, wenn wir über Literatur geredet haben, was selten der Fall war, meistens haben wir ganz andere Sachen besprochen, irgendwelche Nichtigkeiten. Aber dann, muss ich sagen, wäre eigentlich unsere Zuneigung eher bei Martin Luther King gewesen als bei Kennedy. Der Satz von Martin Luther King in den 60er Jahren, Ich hatte einen Traum, der war sehr viel literarischer als der wichtige, aber rein politische Satz Kennedys: Ich bin ein Berliner. Darüber haben wir hin und wieder geredet, über solche Sachen, aber dann eben auch über Rotwein oder über das, die Verlagsgeschäfte von Otto F. Walter. Du hast ja nach ihm gefragt. Du könntest auch einmal eine Sendung machen über ihn, das wäre sehr interessant. Er ist ja auch ein vergessener Autor, zu Unrecht.
Deswegen habe ich nämlich genau gefragt.
Weil zu Unrecht, aber was heißt Recht und Unrecht in dem Fall? Es ist so, und er ist aber nicht für immer vergessen. Das sind nur Momentaufnahmen. Vergessen, nicht vergessen. Das ist jetzt gerade so. Schauen wir es in 30 Jahren wieder an. Sieht es anders aus. Van Gogh war auch ein vergessener Maler. Und er war ja auch Verleger. Also als Verleger über den Verlag haben wir viel geredet. Und die Zeit war eine völlig andere. Man brachte Autoren und man wurde selbst gebracht. Und irgendein Englischlehrer hatte Otto F. Walter gesagt, da gibt es ein Buch, Sherwood Anderson, Wahnsinn. Und die Rechte lagen auf der Straße und Otto Walter hat sie gekauft und hat 4 wunderbare Bände Sherwood Anderson gemacht. So ging das in den Anfang der 60er Jahre. Eine lebendige kleine Szene.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Martin Luther King, Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA, hielt 1963 in Washington vor dem Lincoln Memorial eine epochale Rede.
Ich habe den Traum, dass sich diese Nation eines Tages erhebt, dass sie den wahren Sinn ihres Credos in ihrem Leben verwirklichen wird. Das Credo, das da lautet: Wir halten es für offenbar, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe den Traum, dass eines Tages die Söhne der früheren Sklaven und die Söhne der früheren Sklavenhalter auf den roten Hügeln Georgias bereit sein werden, sich gemeinsam am Tisch der Brüderlichkeit niederzulassen. Ich habe den Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, welcher noch in der Hitze der Unterdrückung schmachtet, in eine Oase der Freiheit und Gerechtigkeit verwandelt. Ich habe den Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Gehalt ihrer Gesinnungen beurteilt werden. Ich habe den Traum heute.
Mit dem Ausruf »Ich bin ein Berliner« versicherte US-Präsident Kennedy 1962, ein Jahr nach dem Mauerbau, die Berliner seiner Solidarität. Martin Luther Kings »Ich habe einen Traum« gegen Kennedys »Ich bin ein Berliner«, das ist eine von Steiners genialen Verdichtungen. Sie erhält schlaglichtartig das Literaturverständnis einer Generation.
Das ist eben die Idee gewesen, dass Literatur eine politische Sache sei. Und zwar nicht die Politik als Thema der Literatur, nicht als Thema, sondern die Literatur als Literatur war politisch. Das war unsere Meinung.
Ich bin etwas erstaunt über diese Vergangenheitsform, die du da verwendest. Das war unsere Meinung. Das ist nicht mehr unsere Meinung?
Das uns ist halt ein bisschen verloren gegangen. Sind nicht mehr so viele von uns da.
Jörg Steiner erscheint mir als der politischste von den noch lebenden Autoren seiner Generation. Er ist nicht auf Parteien und Politiker fixiert, bei ihm erscheinen, etwa im Roman »Fremdes Land«, auch die Basisbewegungen. Die Fantasie, die er gegen die Wirklichkeit mobilisiert, hindert ihn nicht daran, sich mit Politik und ihren Opfern konkret auseinanderzusetzen. Heute, zwischen Minarett und Ausschaffungsinitiative, sind die Gedichte aus dem Band »Als es noch Grenzen gab« von beklemmender Aktualität. Hier eine Auswahl, gelesen vom Autor im Jahre 1976.
Als es noch Grenzen gab. Ich möchte berichten von einem Mann, der schwarz über die Grenze kam, der nicht länger verfolgt wurde, der hier Arbeit fand, eine Wohnung und Aufnahme. Ich möchte die Wörter bekannt geben, die er bis heute nicht kennengelernt hat. Entschuldigung, Vorsicht, Sterben. Und sein erstes Wort in unserer Sprache wäre gewesen Freude. Seine Bedürfnisse wären gedeckt worden, er brauchte kein Mitleid, und wir hätten uns nicht kleiner gemacht, als wir durften. Es fehlt nur der Mann, von dem ich berichten kann. Der Mann fehlt, der Mann. Bericht eines Nicht-Ausgewiesenen. Und dann ist es doch fast so, wie man's aus Filmen kennt. Platzende Koffer mit Schnüren kaum zusammengehalten, Frauen, die vor sich hinweinen, die dunklen Augen der Kinder, das letzte Zeugnis des Arbeitgebers von einem Mitbetroffenen übersetzt. Herr Marco Massari war tüchtig. Der Himmel ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 18 Grad. Die Stimme im Lautsprecher ist deutsch. Die Gleise blitzen am Stellwerk, Normalspur, nicht transsibirische, und einer, der spuckt auf unsere Freiheit. In der Halle beim Ausgang hängt das Ferienparadies Schweiz in Vierfarbendruck. An der Wand lehnen zwei Polizisten. Irgendeiner für alle. Einer, den man kauernd vor seiner Haustür fand. Nein, er war nicht betrunken, bei minus 9 Grad im Februar. Einer aus dem Reihenhausviertel, im Hemd, ohne Jacke und Mantel. Aber beide Schuhe trug er noch, Flaschensplitter im Haar. Mir ist nur eingefallen, sagte er auf der Notfallstation, dass ich seit 20 Jahren an demselben Ort wohne. Einer, dem man leicht nachweisen kann, wie dumm seine Übertreibungen sind. Das Viertel ist erst vor 12 Jahren gebaut worden. Heute würde man höher bauen. Einer, der täglich zur Arbeit geht, seine Versicherungsbeiträge bezahlt. Nicht mal zu einer Lungenentzündung hat es ihm gereicht. Todesschweiß und Gegenmaßnahmen. Du bist ein bisschen gesteinigt worden, ein bisschen erschlagen, ein wenig erdrosselt. Du riechst nach Schweiß, Bruder, verzeih. Dieses Land bannt Gerüche, und der Zweck reinigt die Mittel. Du bedrohst unsere seifenglatten Gesetze, unsere duftenden Vorrechte und unsere tätliche Unschuld. Dort liegst du mit dem fremden Gesicht, und die Dämmerung fällt in grauen, klebrigen Flocken. Im Stadtasyl. Sonnenblumen beugen sich über die Alten. Der hypnotische Blick macht sie stumm. Das also ist die Idylle der Bosheit. Zurück in Gedanken. Flucht in unfertigen Sätzen. In die weiten Wälder von damals. In die Träume zurück. Aus einem zu späten Erwachen. Was soll noch geschehen nach diesem freiwilligen lebenslänglich? Wie möchte man anders gelebt haben, wirklich gelebt? Die Autoschatten wachsen im Grün auf uns zu, der Wind wird von den Fenstern aufgesogen. Jetzt müsste einer zu schreien anfangen. In einer Neusiedlung. Menschen, die unterm Geheul der Sirenen hastig ihr Brot kauen, und die Toten lächeln dazu aus den Bildern. Wie ich zu frieren beginne, wenn einer uns sagt, das ist so und so, genau so ist es, und alle nicken ihm zu. Was stimmt der falsche Gewährsmann da an? Das alte Lied, in dem sich jeder erkennt. Nur die Toten lächeln dazu.
Explosiv und politisch wirkt die Literatur freilich, so die Idee, nicht so sehr durch das Behandeln bestimmter Themen, etwa Asyl oder Flucht, sondern vor allem als Literatur, als Erzählung, als fantasierte Alternative, indem sie das Individuum stärkt.
Ich bekomme hin und wieder Briefe und manche sind erschreckend. Manche sind herzerfreuend. Ja, es gibt auch erschreckende Sachen. Nicht Beschimpfungen, überhaupt nicht Beschimpfungen, aber es kann sein, dass jemand ein Buch empfindet wie ein Rezept zum Leben und dann eine Art Lebenshilfe für sein eigenes Leben wünscht. Das ist ja an sich noch nicht erschreckend. Erschreckend ist dann, dass er sie von dir wünscht. Dabei wäre ja die Idee von Literatur, das, was nachher explosiv sein könnte oder kann, dass sie die Literatur dich eben an deine eigenen Geschichten erinnert und deine eigenen verlangt von dir und nicht, dass der Autor auch noch ein Rezept für das jeweilige Leben abgeben soll.
Steiners Erzählweise ist die Möglichkeitsform, der Konjunktiv. Er erzählt, wie es gewesen sein könnte. Andere Möglichkeiten sollen offen gehalten werden. Das ist entscheidend, denn
wie ich zu frieren beginne, wenn einer uns sagt, das ist so und so, genau so ist es, und alle nicken ihm zu.
Eine Geschichte, die behauptet, so war es und nicht anders, verstärkt den Betoncharakter der Wirklichkeit, statt ihn aufzubrechen. Im Geschichtenband »Auf dem Berge Sinai sitzt der Schneider Kikrikri« ist einmal vom Tagebuch einer Mutter die Rede. Es heißt dort:
»Nur das Unabänderliche wird im Tagebuch festgehalten. Eine Geschichte erscheint, auch wenn sie ganz zufällig ist, immer als Fügung.«
Ich verstehe auch das Wort Fügung so, dass es halt die Gefahr gibt, dass man dann aus dem, was passiert, eine Absicht macht, dass das passieren musste. Und damit habe ich Mühe, dass dieses Vorbestimmtsein eines vielleicht zufälligerweise erscheinenden Phänomens, sobald es halt den Anspruch erhebt, autobiografisch zu sein, was bei meiner Mutter in ihrem Tagebuch dann so war. Ich habe dieses Tagebuch lange oder diese Tagebücher lange aufbewahrt von meiner Mutter.
Ah, die gab es wirklich?
Ja, natürlich. Nebenbei gesagt, auch die Tagebücher meines Vaters, das waren Bodenprofile, nur Bodenprofile. Er war Tiefbauingenieur. Nur Bodenprofile. Überall, wo er war, hat er gebohrt und Bodenprofile gezeichnet. Das war sein Leben. Sehr interessant, sehr schöne Zeichnungen. Mit den Tagebüchern habe ich ein bisschen weniger Mühe als mit den Autobiografien, weil ich immer denke, dass ich jetzt da darstelle bei dir, auch in diesem Gespräch, dieses Ich, ist zwar schon da und sagt das, was es sagt, ich sage, was ich sage, aber es ist immer nur ein kleiner Teil von dem, was gleichzeitig abläuft. Also es ist nicht das Ganze nie und man kann es dann beliebig manipulieren, das, was man sagt und das, was man, indem man etwas anderes sagt, verschweigt. Es ist immer diese Ambivalenz, die zwar interessant ist, aber ein bisschen Mühe macht, im Autobiografischen jetzt.
Jörg Steiner liest und schreibt, auch heute noch, und er pflegt das herzliche Verhältnis zu den Jüngeren wie Raphael Urweider, Pedro Lenz, Ruth Schweikert, Peter Weber, Michel Mettler, aber veröffentlichen will er nicht mehr. Vom Beruf des Autors hat er eigene Auffassungen.
Es ist einfach eine Behauptung, Autor zu sein, und es ist eine schwierige Behauptung. Also jeder kann das dementieren, du bist keiner oder du bist nur ein Schlechter oder ein Mieser. Oder ein Autor ist erst einer mit einer Hunderttausender Auflage. Oder ein Autor bist du erst, wenn du auf einem Schiff überall erkannt wirst und Unterschriften geben musst, dann bist du ein Autor. Es ist ein verschissener Beruf. Als Beruf ist es etwas Furchtbares. Ich wäre nicht gerne Berufsautor. Obschon es im Grunde genommen das ist, was ich eigentlich am liebsten gemacht habe und mache, lesen und schreiben. Nur ist das nicht dasselbe, lesen und schreiben, und das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, hat mit Veröffentlichen nichts zu tun. Lesen und schreiben ist eine, das sind private Sachen, beides ist eine private Sache, die gleiche. Veröffentlichen ist eine andere, sich zur allgemeinen Figur machen lassen ist etwas anderes, als an einem Tisch Buchstaben zusammenzustellen. Oder Buchstaben aufzulesen.
Schreiben ist also kein Vorgang für jemanden.
Nicht bei mir, du sprichst jetzt mit mir. Ich kann nicht für andere reden. Schreiben mit der Absicht, es dann zu veröffentlichen, und wenn das nicht wäre, würde ich nicht schreiben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es interessiert mich auch überhaupt nicht. Doch, vielleicht ein Erstklasslesebuch, ja, damit die Kinder das Lesen leichter lernen können. Das vielleicht wäre eine Absicht, die mich interessierte, jemanden das Lesen wieder zurückbringen, wenn sie es einmal gekonnt haben. Es gibt nämlich sehr viele, die es vergessen, die es einmal gekonnt haben und vergessen.
Verlernen.
Ja, verlernen, ja.
Zwar will Steiner nicht mehr veröffentlichen, aber er liest gelegentlich noch vor. Auch uns schenkt er zu seinem Geburtstag eine unveröffentlichte Geschichte. Hier ist sie.
Die Geschichte heißt Sally Oak. Das ist eine Straße. Sally Oak. Das erste Mal erschien er mir, als ich an einem Roman zu schreiben begonnen hatte. Ich sah ihn vor mir. Er war gefleckt wie eine Hyäne, mager, ein Streuner und Herumtreiber. Als sei das etwas ganz Selbstverständliches, trug er einen jungen Mann auf seinem Rücken über den See, aus einer gesicherten Gefangenschaft in eine ungewisse Freiheit. Viele Leser fanden das Buch nicht. Fast unbemerkt schob der Hund den Flüchtling ans Ufer und verschwand in der Dunkelheit, aus der er gekommen war. Das Wasser war warm. Mehr als ein Plätschern war im Sommerdunst, der die Geräusche verschluckt wie der erste Schnee im November, nicht zu hören. Doch mit dem Verschwinden hatte es nicht sein Bewenden. Der Hund, der in diesem Buch Gestalt angenommen hatte, entdeckte einen Weg, um Jahre später in Cardiff, Wales, wieder aufzutauchen. Eben gerade hatte ich mich bei Professor Leitze erkundigt, wie es möglich sei, dass hier schon im Februar Schwertlilien blühten, war stehen geblieben, um auf die kleinwüchsigen blauen Blumen zu zeigen. Und da stand er, wie in die Verlängerung meines ausgestreckten Armes hineingesprungen, am anderen Ende des Platzes in der Helligkeit, ja, Grellheit eines Vorfrühlingstages. Professor Leitze, der mich am Bahnhof abgeholt hatte, fragte jetzt, ob mir schlecht sei. Ich weiß nicht mehr, was ich antwortete, aber dann, als wir eine Weile schweigend nebeneinander gesessen hatten, sagte er, wenn es Ihnen recht ist, fahren wir noch nicht in Ihr Hotel, sondern erst einmal zu mir nach Hause. Meine Frau freut sich darauf, Sie kennenzulernen. Es war dieser Hund, nicht wahr? Der Hund hat Sie erschreckt. Ist es nicht so? Ich möchte nur wissen, woher er gekommen ist und ob er jemandem gehört, sagte ich. Das weiß ich nicht, sagte der Professor. Würde Ihnen ein Name helfen? Ebenso vorsichtig, wie er gefahren war, parkte er den Wagen im Vorgarten eines Reihenhauses, bat mich auszusteigen und ihn den Koffer tragen zu lassen. Ich dachte an den Taxifahrer in B., der mich vor 2 Tagen mit diesem Koffer unsanft auf eine Straße befördert hatte, die Sally Oak hieß. Ich konnte dem Fahrer nicht erklären, warum er dort anhalten sollte, auf der Fahrt zum Bahnhof. Ich hatte ja selbst keine Erklärung dafür. Professor Leitze hatte meinen Koffer an sich genommen und schaute mir beim Aussteigen zu, während am Haus vor uns die Tür aufgegangen war. Die Frau, die heraustrat und einen vom Wind gebrochenen Ast mit dem Fuß zur Seite stieß, Mrs. Leitze ohne Zweifel, hieß mich herzlich willkommen. Der Tee sei gleich fertig, sagte sie. Tee mit Pistazienkuchen. Sie fragte ihren Mann etwas in einer Sprache, die ich nicht verstand, aber er schüttelte nur den Kopf. Bitte nehmen Sie Platz, sagte er, oder möchten Sie sich vielleicht ein wenig ausruhen und allein sein? Nein, danke, sagte ich, es ist alles in Ordnung. Ich bin nur ein wenig müde von der langen Reise. Die beiden machten es mir leicht, sie zu mögen. Ich fühlte mich wohl in diesem Wohnzimmer mit dem pfeifenrauchenden Mann im Ledersessel, mit der Frau, die noch in der Küche rumorte, mit dem durch das Fenster einfallenden, diffusen Februarlicht. Während der Professor eine andere Pfeife stopfte, erzählte er seiner Frau von meiner Angst vor Hunden. »Aber das Buch«, sagte er, »das Buch, in dem ein Hund offenbar eine wichtige Rolle spiele, kenne er leider nicht. Das mache ihn verlegen, wie jede andere verpasste Begegnung auch.« »Ihr Tee wird kalt«, sagte Mrs. Leitze. In diesem Augenblick geschah es. Die Tür zur Küche wurde aufgestoßen und über die Schwelle schritt, auf den Hinterbeinen balancierend, ein Wesen, das ich erst beim zweiten Blick als große, schwarze Katze erkannte. Mrs. Leitze bemerkte mein Erschrecken und begann eifrig, mir die Umstände zu erklären, die das Verhalten des Tieres erzwungen hatten. Es war ganz einfach so, dass sie den Kater, als er die Geschlechtsreife erreicht hatte, einem Kleintierarzt in der Stadt zur Kastration brachte, dass es dem Tier im Wartezimmer aber gelungen war, sich aus seinem Korb zu befreien. Und weg war es, sagte sie, wohl aus dem Fenster gesprungen. Mehr als ein Jahr lang war der Kater verschwunden. Er ist nun zurückgekehrt, um in unserer Nähe zu sterben. Ich fand ihn, als ich Laub wischte, unter der Birke vor dem Haus. Die Wunden an seinem Körper waren voller Maden. Wie Sie sehen, ist es uns gelungen, ihn wieder fast ganz gesund zu machen. Er ist immer noch ein Kater. Nur seine Vorderbeine blieben gelähmt, und so geht er jetzt auf den Hinterbeinen durchs Leben. Wir sind eben große Tierfreunde, sagte der Professor, und wir bemühen uns auch um das Wohl der Autoren, die wir einladen. Das Buch, aus dem Sie heute Abend vorlesen, wie sagten Sie, heißt es. Mein erster Roman, sagte ich, er ist nie ins Englische übersetzt worden. Strafarbeit, eine Geschichte des Misslingens. Beim Reden behielt ich den Kater, der ans Fenster getreten war, im Auge, aber eigentlich hatten mich Mrs. Leitzes Erklärungen überzeugt. Und so fügte ich bei, es passiert mir oft, dass ich in gewissen Vorgängen Zusammenhänge sehe, die es gar nicht gibt. Lächerlich ist das nicht, sagte der Professor. Dass etwas geschieht, heißt nicht, dass wir das, was geschieht, auch verstehen. Das ist eine persönliche Einsicht. Sie hat etwas mit der Vergänglichkeit zu tun, und sie ist nur schwerlich zu verdrängen. Das Wort schwerlich habe ich lange nicht mehr gehört, sagte ich. Er ist Professor, sagte Mrs. Leitze, ganz verleugnen lässt sich das nicht. Und dann, noch während wir lachten, öffnete sich die Küchentür wieder und hereintrat, auch auf den Hinterbeinen gehend, eine kleine, schwarze Katze. Sie schwankte durchs Wohnzimmer und stellte sich neben den großen, schwarzen Kater. Dort blieben die beiden hoch aufgerichtet stehen und starrten hinaus. Draußen gab es nichts zu sehen. Nebel war aufgekommen und hatte Farben, Licht und Konturen ausgelöscht. Es gab keine Tiefe mehr, kein Unten und kein Oben in den dichten graubraunen Schwaden, die am Fenster vorbeizogen. In die Stille hinein sagte Professor Leitze, es tut mir leid. Es war falsch, sie nicht gleich nach der Ankunft zu ihrem Hotel zu bringen. Man sollte nicht auf die Autoren, sondern nur auf ihre Bücher neugierig sein. Ich bitte Sie, mir zu versprechen, dass Sie das, was hier soeben vorgefallen ist, für sich behalten. Nein, ich möchte nicht darüber reden. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Es geht Sie nichts an. Vergessen Sie es. Vergessen Sie uns. Und wenn das für Sie als Schriftsteller nicht möglich ist, machen Sie uns beim Erzählen unkenntlich. Erfinden Sie für uns einen anderen Namen. Leitzi zum Beispiel. Leitzi ist ein schöner Name. Versetzen Sie uns nach Cardiff und fügen Sie bei, dass wir nach Australien ausgewandert sind. Es gab nichts mehr zu sagen. Die Audienz war beendet. Mrs. Leitzi stand auf. Der Professor stellte sich hinter ihren Stuhl. Hier ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Aber damals hatte ich keine andere Wahl, als dahin zurückzukehren. Wiederkehren, dachte ich. An die Sally Oak Straße in B, wo mich der Taxifahrer auf die Straße gestellt hatte. Dort, nicht in Cardiff, war ich wie in einer Komödie über meine eigenen Füße gestolpert und hatte gleichzeitig erkannt, dass das Gefühl der Sicherheit, in dem ich bisher gelebt hatte, zerplatzt war wie die in allen Farben schillernde Seifenblase über dem Kopf des Kindes am Gartentor.
Das war der Schriftsteller Jörg Steiner mit seiner bisher unveröffentlichten Geschichte Sally Oak. Jörg Steiner, eine Stimme, die verklungen ist. Zu seinem Tod wiederholten wir ein Gespräch, das Felix Schneider 2010 mit dem Bieler Schriftsteller geführt hat, damals zum 80. Geburtstag. Alle Bücher von Jörg Steiner sind im Surkamp Verlag erschienen. Wir wiederholen dieses Gespräch mit Jörg Steiner heute Abend um 22 Uhr wieder in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Sie können es auch im Internet nachhören, auf der Kulturplattform www.srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.